Mila Dahn, als zweite von mir aus Journalistin, Publizistin, Schriftstellerin, Mitherausgeberin der Zwei-Wochen-Zeitschrift Osjetski. Daniela Dahn gehörte auch zu den Erstunterzeichnern des offenen Briefes an den Kanzler Scholz. In dem Scholz aufgefordert wurde, keine Waffen in die Ukraine zu liefern und er die Regierung in Kiew zu ermutigen, den militärischen Widerstand aufzugeben. Den Brief haben inzwischen, glaube ich, 270.000 Menschen unterschrieben, viel, viel mehr als den Gegenentwurf. Von Daniela Dahn gibt es zahlreiche Buchveröffentlichungen. Ich möchte nur auf die neueste hinweisen. Sie heißt Neubeginn, Aufbegehren gegen Krise und Krieg, eine Flugschrift gemeinsam mit einer ganzen Reihe anderer Herausgeber. Ich stelle jetzt auch noch die anderen Diskussionsteilnehmer vor.
Ja, ich freue mich, hier sprechen zu dürfen. Ich freue mich, dass trotz etwas niedriger Umstände technischer Art doch so viele noch durchgehalten haben. An sich wollten wir alle lockere Podiumsdiskussionen machen, aber diese Konferenz findet ja in einem vergifteten Diskursraum statt eigentlich, und Raum ist in dem Fall auch wörtlich zu verstehen. Es wird immer schwieriger, für sowas noch einen Raum zu bekommen, der dann auch noch mit Technik ausgerüstet ist. Das war heute Nacht dann nicht mehr möglich, es musste improvisiert werden. Und deshalb müssen wir ja auch improvisieren und so kleine Statements machen, obwohl wir uns eigentlich unterhalten wollten. Zu diesem vergifteten Diskursraum, der uns umgibt, gehört für mich der Eindruck, dass sich jetzt Deutschland eigentlich von seinen Befreiern befreien will. Und wer überhaupt noch solche Kontexte historischer Art herstellt, muss sich schon rechtfertigen, kontextualisieren, eigentlich eine ganz normale Methode für alle Menschen, die denken, wird unterstellt, man wolle also die falsche Seite unterstützen, wenn man nochmal an die Geschichte erinnert. Und dass die Friedensbewegung jetzt auch gegen Russland sein muss, ist bitter genug. Aggressionskrieg, wir haben es oft gehört heute, ist die gravierendste Verletzung des Völkerrechts. Aber die Frage ist eben, inwiefern das Völkerrecht überhaupt noch der Referenzraum war, in dem diese Welt sich befindet und in dem dieser Krieg stattfindet. Im Grunde war es längst für viele vorherige Angriffskriege außer Kraft gesetzt. Und wer heute also auch gegen Russland seine Stimme erhebt, muss deshalb noch lange kein NATO-Verbündeter sein, wie uns unterstellt oder wie von uns verlangt und erwartet wird. Und diese schlichte Logik, wer gegen die NATO ist, ist für Putin, dies lassen wir uns nicht unterstellen. Wir bleiben dabei, dass vieles von dem, was wir auch in den letzten 20 Jahren gesagt haben, die Friedensbewegung ist ja seit über 30 Jahren mindestens aktiv gegen die NATO, dass vieles von dem weiterhin seine Gültigkeit hat. Ja, wir wollen keinen russischen Diktatfrieden, aber wir wollen auch keinen NATO-Diktatfrieden. Ich habe heute Morgen im Radio auf dem Weg hierher noch gehört, dass Italien jetzt einen Vorschlag gemacht hat, wie eine Friedensverhandlung laufen könnte. Im Grunde haben die was ganz Normales, Selbstverständliches gemacht. Die haben einfach die Vorschläge, die bisher auf dem Tisch lagen, von allen Seiten mal zusammengefasst und gesagt, das sind die Vorschläge, setzt euch jetzt zusammen und redet darüber. Ich bin neugierig, ob so eine Initiative von einem Land noch Gehör finden kann, wenn man noch das Gefühl hat, dass, ein bisschen schwer, ich hoffe, Sie können es akustisch verfolgen, wenn man doch das Gefühl hat, dass manche...
Für die Macht der NATO ist das sehr leise.
Ja, ja.
Die Macht ist hier eher auch.
Dass manche an einem so schnellen Kriegsende gar nicht interessiert sind. Wenn man jetzt über eine neue Friedensordnung nachdenken soll, dann muss man ja auch nicht beim Punkt Null beginnen. Es haben sehr viele kluge Menschen vor uns über Krieg und Frieden nachgedacht. Einige von ihnen wurden heute zitiert, besonders in der eindrucksvollen Rede von Drewermann. Ich möchte erinnern an Kants Schrift zum ewigen Frieden. In der Schrift hat Immanuel Kant schon im ersten Satz klargestellt, woher er diesen Titel hat, nämlich von einem satirischen Schild eines Gastwirtes, wo stand zum ewigen Frieden und darunter war ein Friedhof gemalt. Und Kant meinte, es ist schon schwierig mit diesem ewigen Frieden, weil die Staatsoberhäupter eben des Krieges nie satt würden. Aber wenn man denn die Staatsbürger entscheiden lassen würde, dann würden die sich sehr wohl überlegen, denn sie müssen die Kosten für alles tragen, ob sie, wie Kant sagt, dieses schlimme Spiel mitmachen würden. Viele andere große Denker haben sich dazu geäußert. Einstein hat sich als militanten Pazifisten bezeichnet und ich finde es schon sehr bemerkenswert, dass sich heute Pazifisten und Entspannungspolitiker rechtfertigen müssen und nicht die, die uns in diese Situation gebracht haben. Denn diese Situation ist ein Versagen von Politik und nichts anderes. Also Einstein sagt, Massen sind nie kriegslüstern, wenn sie nicht von Propaganda vergiftet sind. Das ist die Situation, in der wir uns eben leider befinden. Er hatte ja einen Briefwechsel mit Freud darüber, über die Ursachen von Kriegen und wie man sie beseitigen und überwinden kann. Und Freud war etwas skeptischer. Er sagte, der Aggressionstrieb im Menschen ist nicht abzuschaffen und es sei eine Utopie zu glauben, Menschen würden sich freiwillig der Vernunft beugen. Und seine Schlussfolgerung war aber dann nicht etwa, also das nicht zu versuchen, sondern er sagt, Frieden ist eine kolossale moralische Anstrengung. Und das ist die Aufgabe, die vor uns steht. Diese enorme moralische Anstrengung gegen alle Widerstände, denen wir uns ja wohl wirklich spürbar gegenüberstehen. Unser ukrainischer Sprecher hatte heute gesagt, wer vom Krieg profitiert, wird ihn nicht stoppen. Und das ist eben genau die Frage. Wer kann diesen Krieg jetzt wie stoppen? Im Parlament haben wir nur noch eine kleine Opposition. Immerhin hat der DGB eine Entschließung verabschiedet, in der er sagt, es muss eine breite gesellschaftliche Diskussion zu dem Thema geben. Genau das versuchen wir jetzt hier und das lassen wir uns auch nicht verbieten. Und immerhin bemerkenswert, der DGB trägt nicht mit die 100 Milliarden Kosten und auch nicht die 2% jedes Jahr vom Bruttosozialprodukt für Rüstung. Das ist schon nicht ganz unwichtig, wenn der Vereinte Gewerkschaftsverband so eine Erklärung abgibt. Also ja, wer vom Krieg profitiert, Brecht hatte zu dieser moralischen Herausforderung, von der Freud spricht, die so groß ist, seine eigene Spielregel, um die etwas vielleicht kleiner zu machen. Brecht sagte, solange auch nur ein Mensch am Krieg verdient, wird es Krieg geben. Also da sind wir bei den Interessen. Man muss bei den Interessen ansetzen, um die moralische Herausforderung nicht so groß zu machen. Und da sage ich sozusagen Brecht antwortend, Frieden muss ein besseres Geschäft sein als Krieg.
Ja. Ja. Ja.
Und was ein besseres Geschäft ist, das entscheiden durchaus Gesetzgeber. Sie haben die Mittel dafür in der Hand. Sie können subventionieren oder besteuern, sie können privatisieren, sie können öffentliche Ausschreibungen machen, sie haben durchaus einen Spielraum. Waffenpreise sind politische Preise, das hat überhaupt nichts mit Marktwirtschaft zu tun. Und wenn Metro oder Windräder oder Brunnen oder Schulen ein besseres Geschäft ist, dann werden sie auch eine bessere Chance haben. Und wer sowas für politisch naiv hält, den halte ich für zynisch. Damals im Jugoslawienkrieg haben Fachleute berechnet, wenn man allen Bewohnern für das Geld, das dieser Krieg gekostet hat, hätte man allen Bewohnern des Kosovo ein Haus mit Swimmingpool bauen können. Und in so einem Land hätten sich die Menschen sicher besser vertragen und hätten vielleicht Besseres zu tun, als einen Bürgerkrieg zu entfachen. Also es kommt tatsächlich, es ist schon etwas wie, aber Sie hören mich noch, ja? Man mitten im Sack.
Entschuldigung.
Kein Problem, gut. Es ist schon eine große Frage, wo gehen die Kräfte hin, wo gehen die Mittel hin? Und ich finde, es ist auch eine falsche Darstellung, so zu tun, als seien wir von Russland so abhängig wegen einer friedlichen Gaspipeline. Die eigentliche Abhängigkeit kommt doch daher, dass wir einer Nuklearmacht gegenüberstehen und Rücksicht nehmen müssen und immer zu Luft anhalten müssen. Was, wenn diese Nuklearmacht jetzt überzieht, wie reagiert die nächste? Das ist doch das, was den eigentlichen Schrecken und Abhängigkeit in uns auslöst. Abhängig in Energiegeschichten werden wir immer von irgendjemandem sein. Die Mehrheit der Staaten, haben wir heute auch gehört, zumindest der Menschen, befürworten nicht die sogenannte westliche Werteordnung. Und deshalb werden wir Energie immer irgendwo holen müssen, wo diese angeblichen Werte eigentlich überhaupt nichts gelten. Die Abhängigkeit, die mich wirklich umtreibt, und ich weiß, viele sicher von uns und aus Umfragen an die Menschen dieses Landes, ist eben die Abhängigkeit von der Laune sozusagen der Atommächte. Und deshalb, wenn wir über eine neue Friedensordnung reden, finde ich es ganz wichtig, immer wieder an dieses Atomwaffenverbot der UNO zu erinnern. Über 100 Staaten, die Mehrheit der Staaten, haben ihm zumindest zugestimmt, noch nicht alle haben ratifiziert. Aber endlich müssen auch die Atomwaffenbesitzer sich diesem Verbot stellen, finde ich. Die können sich da nicht ewig drum hauen wollen. Wenn wir über eine neue Friedensordnung reden, so ist für mich wirklich zentral, dass das nicht geht, ohne die UNO zu stärken, die in den letzten Jahrzehnten also immer wieder bewusst geschwächt wurde. Ich glaube, das Gewaltmonopol muss zur UNO zurückkehren. Und mir ist ganz wichtig, auf einen Umstand aufmerksam zu machen, der komischerweise immer gar nicht im Bewusstsein ist, nämlich dass für einen bewaffneten Einsatz laut UNO-Charta sehr viel mehr nötig ist als ein UN-Mandat. Da gibt es nämlich in dieser Charta noch 7 andere Punkte, die erfüllt sein müssen, bis man einen bewaffneten Einsatz führen darf. Und ich sehe an den etwas überraschten Gesichtern, dass es vielleicht kein Fehler wäre, wenn ich mal ganz kurz diese 7 Punkte nenne. Denn daran muss man künftig auch Einsätze messen. Ich sage, es hat noch nie nach 1945, solange es die UNO gibt, einen militärischen Einsatz gegeben, der kadergerecht war. Noch nie. Und ich nenne jetzt mal die anderen Artikel, die erfüllt sein müssen, laut UN-Charta und weshalb ich glaube, dass die auch sehr vernünftig sind und eine künftige Friedensordnung in diese Richtung gedacht werden muss. Also, Artikel 26 sagt, es muss generell in der Welt ein System der Rüstungsregelung geben. Es kann nicht jeder machen, was man will, sondern über die UN muss eine Rüstungsregelung verabschiedet werden im Vorfeld von Einsätzen. Nie gemacht worden. Artikel 32 sagt, dass in einem Streitfall auch die Streitparteien an Sitzungen des Sicherheitsrats teilnehmen können müssen, ohne Stimmrecht, aber sie müssen dabei sein, sie müssen gehört werden und hören, was die anderen sagen. Nie gemacht worden. Artikel 33 sagt, dass vor jedem Einsatz von Gewalt alle friedlichen Mittel ausgeschöpft sein müssen. Also durch Verhandlungen, Vermittlungen, Schiedsspruch, durch Gerichtsverfahren. Nun ist es etwas schwierig, sozusagen das Maß zu finden. Was sind alle friedlichen Mittel? Ich habe für mich ein Maß, oder würde ich vorschlagen, nämlich wenn für friedensfördernde Maßnahmen genauso viel Geld ausgegeben wurde wie für Rüstung, dann sind alle friedlichen Mittel ausgeschöpft. Artikel 94 der UN-Charta sagt, dass erwartet wird, dass sich alle streitenden Parteien dem IGH unterwerfen, also dem Völkerrecht. Haben die Großmächte nie gemacht. Keine USA, auch kein Russland. Und ich finde, wer sich dem Völkerrecht nicht unterwirft, der darf überhaupt kein Gewehr erst in die Hand nehmen. Ganz wichtiger Artikel in 43 und 45 wird gefordert, dass die, wenn es dann unvermeidbar ist, ein militärischer Einsatz, dass die Mitgliedstaaten der UN Streitkräfte stellen müssen. Es war nie davon die Rede, dass die NATO das Exekutivorgan für militärische Streitigkeiten ist. Es war nie vorgesehen, sondern die strategische Leitung von, wenn denn schon unvermeidbaren Einsätzen, sagt Artikel 47, muss bei der UNO liegen, nicht bei der NATO. Völlig, also war nie realisiert. Und schließlich Artikel 46, bevor ein militärischer Konflikt geführt werden darf, muss es Pläne für die Waffengewalt geben. Pläne, also verabschiedete Pläne, welche Waffengewalt ist erlaubt. Wenn das getan worden wäre, dann wäre es nicht möglich gewesen, dass das UN-Mandat für eine Flugverbotszone in Libyen derart missbraucht wurde, dass das praktisch das Ausgangssignal für den Krieg war. Das wäre nicht möglich gewesen. Aha, hier wird schon ein bisschen gedrängelt. Ich komme dann also auch zum Ende. Keine Schutzverantwortung der NATO hat je Schutz gebracht, keine humanitäre Intervention, Humanismus. Und die Alternative ist nicht nichts tun, sondern es gibt sehr viel, was man stattdessen tun kann. Ich habe Guterres auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagen hören, das größte Sicherheitsrisiko ist die politische Elite. Sollte uns doch ermutigen, das nicht einfach hinzunehmen. Also er will einen Umbau der UN zu viel stärkerer friedenserhaltender Hilfe. Er erinnert es, aber das haben wir eben eindrucksvoll gehört, dass Militär eigentlich der größte Klima- und Sozialkiller ist. Und bevor wir an einen neuen Frieden denken können, müssen eben Feindbilder abgebaut werden. Volksentscheide wurden heute schon erwähnt, wären wichtig, um eine Hemmschwelle einzusetzen. Frieden ist zu wichtig, als dass man ihn den Politikern überlassen kann, und deshalb brauchen wir auch weiter eine starke Friedensbewegung. Dankeschön.